Geschichten vom Frieden. Vielleicht sollten wir ihnen weniger Geschichten vom Krieg und mehr vom Frieden erzählen. Vielleicht müssen wir von der Annahme, dass der Mensch im Grunde böse, hinterhältig und gewalttätig ist, wegkommen. Eine der bekanntesten Erzählungen dieser Art schrieb William Golding mit »Herr der Fliegen«. Der Roman ist 1954 erschienen und liegt in meiner Kiezbibliothek immer noch an einem prominenten Platz. Er erzählt von einer Jungsgruppe, die während eines atomaren Krieges mit dem Flugzeug abgestürzt und auf einer Insel gestrandet ist. Dort versuchen die Jungen zunächst, eine Gemeinschaft zu gründen. Doch bald bricht die Ordnung zusammen. Das Gerangel um Macht verschärft sich, bis alle Grenzen überschritten und einige zu Mördern werden. Die Geschichte ist großartig geschrieben, voller Spannung, und sie stellt die düstere These auf, dass Krieg und Gewalt tief in der menschlichen Natur verankert sind. Was die wenigsten wissen, es gibt mindestens zwei Beispiele in der jüngeren Geschichte, bei denen tatsächlich Jungen fernab der Zivilisation um ihr Überleben kämpfen mussten. Einerseits gab es tatsächlich 6 Jungen aus Tonga, die in den 1960er Jahren schiffbrüchig wurden und auf einer abgelegenen Insel gestrandet sind, wo sie 1 Jahr und 3 Monate miteinander ausharrten. Was sich dort zutrug, war aber alles andere als ein Kleinkrieg. Die Jungen bauten sich ein Häuschen, fanden wilde Hühner und Wege, Wasser aufzufangen. Sie kümmerten sich umeinander. Und wenn sich 2 stritten, dann sorgten die anderen dafür, dass sie sich wieder vertrugen. Die Jungen sind auch nach ihrer Rettung eng miteinander verbunden geblieben. Und dann gibt es noch das Wunder der Anden, das von einer Rugby-Mannschaft aus Uruguay berichtet, die 1972 auf dem Weg zu einem Spiel in Chile mit dem Flugzeug in den verschneiten Bergen abgestürzt ist. Von den 28 Überlebenden, alles junge Männer, kamen 72 Tage später nur 16 wieder nach Hause. Bis dahin hatten sie sich nicht bekriegt, sondern einander gewärmt und durch dunkle Stunden begleitet. Der Film »Die Schneegesellschaft« beruht auf dieser wahren Geschichte und erzählt eigentlich weniger vom Überlebenskampf als vielmehr von dem, was wirklich in uns zum Vorschein kommt, wenn wir fernab von jeder Hilfe und Hoffnung sind. Liebe. Der Film wird hauptsächlich aus der Perspektive des Rugbyspielers Numato Kati erzählt, der jedoch durch eine Krankheit geschwächt wird und im Schlaf erfriert. Auf einem Zettel hinterlässt er eine letzte Nachricht. Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für Freunde zu geben. Als Anspielung darauf, dass die anderen jungen Männer sein Fleisch essen dürfen, denn das erhöht wiederum ihre Überlebenschance. Nein, der Mensch, auch der Mann, ist nicht im Grunde schlecht, sondern im Grunde gut. Daran glaube ich fest. Auch wenn wir in manchen Zeiten im Wald lieber einem Bären begegnen wollen als einem Mann. Und trotzdem hat auch die junge Elterngeneration mittlerweile zu spüren bekommen, wie schnell alles eskalieren kann. Ich weiß jedenfalls noch genau, wo ich stand, als zum ersten Mal in meinem Leben ein Land derart offensiv mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat wie Russland. Vor dem Brandenburger Tor auf der Friedensdemo, ein paar Wochen nachdem Russland 2022 seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hatte. Ich sah die Push-Nachricht auf meinem Handy und wollte nur noch nach Hause, zu meinem Sohn. Ich war derart erschüttert und in Panik, dass ich erst 2 Wochen später zum ersten Mal wieder richtig durchschlafen konnte. Eine Art des kriegerischen Denkens ist wieder hoffähig geworden, die wir längst abgehakt hatten. Sich bloß nicht einschüchtern lassen, kriegen wir zu hören. Bloß keine Angst haben, sagt der Philosoph und bekannte Pazifist Olaf Müller Ende 2024 in einem Zeitinterview. Vielleicht sollten wir uns wieder öfter mit der Frage beschäftigen, wie man eigentlich Frieden herstellt und was er uns wert ist. Wir leben in einer Welt, in der so viel gekämpft wird wie nie seit 1945. Derzeit gibt es laut Global Peace Index 56 bewaffnete Konflikte. Die Friedensschlüsse werden weniger und die Aktien von Rüstungsunternehmen sind auf einem Rekordhoch. Sie sind die großen Gewinner menschlichen Leids. Müller sieht die russischen Soldaten nicht als Feinde. Erstmal sind es arme Schweine. Keine potenziellen Mörder, sondern potenzielle Kadaver. Kanonenfutter. Ich erinnere mich daran, dass dieses Wort in verschiedenen Online-Artikeln verwendet wurde. Ich erinnere mich an die Bilder, die russischen Männer, die in ihrer Verzweiflung sturzbesoffen gewaltsam aus ihren Heimen gezerrt und an die Front geschickt wurden. Die meisten Soldaten sind arme Schweine, ob sie den Krieg nun überleben oder nicht. Es ist nicht verwunderlich, wenn Eltern mit Unbehagen auf Jungen schauen, die Krieg spielen. Aber sollten wir diese Spiele deswegen unterbinden? Die US-amerikanische Neurobiologin Lise Elliott schlägt in »Wie verschieden sind sie?« eine bessere Lösung vor. Wir sollten auch Mädchen in die Spiele einbinden. Darauf achten, dass jedes Kind verschiedene Rollen ausprobieren kann. Jägerin und Gejagter, der Gute und die Böse. Dadurch lernen Kinder, sich in verschiedene Rollen einzufühlen, erleben nicht nur ihre Lieblingsrolle, sondern auch die andere Seite, die andere Perspektive. So erdenken sich Kinder für beide Seiten gute, nachvollziehbare Gründe für einen Konflikt oder Kampf. Ein spielerischer Perspektivwechsel also. Und Mädchen müssen nicht nur Verständnis oder gar willenlos daneben stehen, den Kopf über die tobenden Jungs schütteln, sondern können mitmischen, Selbstbeschützerinnen und Bestimmerinnen über das Geschehen werden. Die Jungen hingegen begreifen die Mädchen nicht nur als diejenigen, die sie beschützen müssen oder als diejenigen, die sowieso keine Ahnung von Waffen oder Kriegsspielen hätten. Ein zweiter Tipp. Nach den Spielen könnten wir mit den Kindern besprechen, welche friedlichen Konfliktlösungsstrategien womöglich zum Ende des Krieges geführt hätten. Das funktioniert auch, wenn unsere Söhne ein Kriegsbild malen und darauf Bleistiftstriche wild gegeneinander kämpfen lassen. Ich hab's ausprobiert. Und trotzdem ist es nicht genug. Ich will nicht, dass mein Sohn jemals in den Krieg ziehen muss. Ich denke zurück an seine Geburt. An dieses zarte, einzigartige Wesen, das eine Minute nach Mitternacht zur Welt kam. »Ein Muttertagsgeschenk«, hatte die Hebamme gesagt, als sie ihn mir in die Arme legte. Ich weiß nicht mehr, wann und warum ich Muttertag in die Suchmaschine eintippte. Womöglich, weil ich schon immer Geschichten mochte und wissen will, wo wir herkommen. So stieß ich auf Mütter, von denen ich zuvor nie gehört hatte, obwohl ich heute in ihre Fußstapfen trete. Da war zum Beispiel die US-Amerikanerin Anne Maria Reeves Jarvis, ohne die es den heutigen Muttertag nicht geben würde. Sie hatte in den 1860er Jahren während des amerikanischen Bürgerkriegs die Mother's Friendship Days organisiert, um die verwundeten Männer beider Seiten medizinisch zu versorgen. Und nach dem Krieg organisierte Reeves Jarvis Sitzungen für alle Soldatenmütter, um den emotionalen Heilungsprozess in Gang zu setzen. Eine ihrer Verbündeten in der US-Frauenrechtsbewegung war Julia Ward Howe. Sie schlug vor, am Muttertag regelmäßig gegen den Krieg zu protestieren. Der Muttertag wurde ursprünglich von Frauen ins Leben gerufen, die ihre Söhne verloren hatten, schrieb sie 1870 in einem bewegenden Brief mit dem Titel Mother's Day Proclamation. »Steht auf, ihr Frauen dieser Tage!« Unsere Söhne sollen uns nicht genommen werden, um all das zu verlernen, was wir ihnen an Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Geduld beigebracht haben. Wir Frauen werden zu freundlich zu denen eines anderen Landes sein, um zuzulassen, dass unsere Söhne dazu erzogen werden, die ihren zu verletzen. Frauen, schrieb Howe, sollen in einem internationalen Frauenkongress zusammenkommen, um Allianzen zu bilden und feierlich miteinander zu beraten, wie die große Menschheitsfamilie in Frieden leben kann. Wie bitter ist der Fakt, dass wir den Muttertag heute zu Ehren der Mutter mit teuren Blumen und Pralinen begehen, während das Verteidigungsministerium im Juni 2024 den neuen Wehrdienst vorstellt, der eigentlich nur neu ist, weil nun auch Frauen zur, für sie allerdings freiwilligen Musterung aufgefordert werden. Wir dürfen den Mut und die Mühen dieser Mütter nicht vergessen. Vor allem, weil es sie auch heute noch gibt. Mütter, die sich gegen den Krieg und für den Frieden und somit den Wert der Fürsorge einsetzen. In Russland protestieren Mütter, um ihre Söhne von der Front nach Hause zu holen. Auch in Israel und Palästina haben sich die Mütter zusammengeschlossen und fordern Frieden. Die Bilder von ihnen haben auf mich eine starke Wirkung, eine Kraft, der ich mich anschließen will. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir erkennen, dass wir uns auch gar nicht von ihnen abgrenzen können. Ihr Protest ist auch unsere Aufgabe. Weil es für niemanden Frieden gibt, solange irgendwo auf der Welt noch Menschen glauben, dass das Recht des Stärkeren ihre Konflikte lösen würde. Ob nun im Krieg oder im alltäglichen Miteinander. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Fesseln trägt als ich, sagte die lesbische, schwarze US-Aktivistin, Mutter und Schriftstellerin Audre Lorde. Und ich will ihre Worte auf die Militarisierung unserer Söhne übertragen. Ich weiß, wir müssen als Land auch verteidigungsfähig sein. Aber womöglich sollten wir gleichzeitig auch eine Friedensbewegung stärken und unseren Söhnen friedenssichernde Skills beibringen, etwa in der Schule, wo Frieden im Geschichtsunterricht gelehrt oder Teil einer Projektwoche sein könnte. In anderen Ländern solidarisieren sich Frauen und Männer miteinander. Etwa 2022 im Iran, als Frauen für das falsche Tragen des Hijabs mit aller Gewalt von der iranischen Moralpolizei bestraft wurden. Womöglich ist es Zeit, dass sich Mütter und Väter aller Länder miteinander solidarisieren. Gegen den Krieg. Was könnten wir erreichen, wenn sich nur alle Eltern hierzulande zusammenschließen? Ich schlage vor, dass wir uns wieder an Reeves Jarvis, Howe und all die anderen Mütter erinnern, an unsere gemeinsame, mütter- und väterliche Verwundbarkeit, an ihren Schmerz und ihre Wut, an ihre Ideen und Visionen. Wie kraftvoll muss es sein, wenn sich Eltern weltweit gegenseitig beistehen? Auch weil jedem klar ist, dass es für sie kein anderes Motiv gibt als Liebe.